Thema, welches ich vor Augen hatte und vor Augen habe, betrifft Opfern. 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 Da gibt es diese Verbindung mit Opfer. Opfern, Opfer. Was ist ein Opfer? Opfer bedeutet Gabe. Opfer bedeutet Geschenk. Gabe ist das griechische Wort und Geschenk würden wir sagen. Es bedeutet aber auch töten. Töten. Das ist eine Opfergabe. Das hat mit Tod zu tun. In Jakobus 4, Vers 7, Jakobus 4, Vers 7, da wird uns durch den Geist Gottes gesagt, ich fange mal mit Vers 6 an. Vers 6, ein Vers nach unten. Da heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Jetzt braucht nicht mehr gewechselt werden. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Also widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Kann jemand Michael helfen? Das muss schneller gehen. Das darf nicht haken. Ja. Widersteht dem Teufel. Das heißt also, dem naht euch nicht, aber naht euch Gott. Und dann naht Gott sich zu euch. Und sich jemandem zu nahen, hat damit zu tun, dass man sich opfert. Wenn ich Jutta besuchen will, weil ich Freundschaft mit ihr haben will, oder Ignacio besuchen will, weil ich Freundschaft mit ihm haben will, dann kostet mir das Zeit. Und diese Zeit kann ich nicht für mich verwenden, persönlich nicht für mich verwenden. Diese Zeit gebe ich in den Tod, um Jutta oder Ignacio oder Jürgen oder Wolfgang kennenzulernen. Ich gehe zu ihnen, ich nahe mich ihnen. Im Deutschen sagen wir, ich gehe Jutta, Ignacio oder jemand anderen hier, können wir auch benennen, besuchen, besuchen. Und von diesem Denken her, ich gehe jemanden besuchen, hat sich das eingebürgert, wir gehen Gott besuchen. Ja, wir gehen den Gottesdienst besuchen. Ja, wir besuchen den Gottesdienst. Was ist das für ein Denken? Wir besuchen Gott. Ne? Und im Hebräischen soll man sagen, habe ich mir sagen lassen, wir nahen uns Gott, wir kommen zusammen, um uns Gott zu nahen. Und was habe ich verloren, wenn ich mich Gott nahe, wenn ich in die Versammlung gehe, in der Versammlung, wo man sich gemeinsam Gott naht, was habe ich verloren? Mich selber, weil ich kann nicht im Bett liegen Sonntag früh, ich kann nicht eine Stunde länger schlafen oder noch länger, ich kann zu Hause nicht frühstücken richtig, ja, richtig frühstücken mit Schwätzchen mit Karin und nein, das muss alles zack, zack, zack gehen. Also, und ich bin jetzt nicht zu Hause auf dem Sofa und kann kein Fernsehen gucken. Also, es ist, für etwas bin ich gestorben in dem Moment. Ja, ich nahe mich Gott und ich bin für etwas anderes nicht da und somit tot. Ja, so. Ein Opfer oder eine Gabe kann bedeuten, dass wir uns Gott nahen. Mit anderen Worten geht es um den Preis dafür, uns Gott zu nahen. Wenn ich komme, dann bezahle ich den Preis und dieser Preis ist, dass ich gekommen bin, dass ich da bin. Ich will ihn kennenlernen. Ich möchte die Wahrheit kennenlernen. Ich möchte durch die Wahrheit, die Jesus selber ist, freigesetzt werden von der Lüge und von den Auswirkungen der Lüge. Und Auswirkungen der Lüge unter anderem sind Armut, Krankheit, Schwäche, Durcheinanderdenken. Das sind alles Auswirkungen von Lüge. Also, ich musste mich aufmachen, ich musste meine Zeit opfern und ich bin selber die Gabe, ja, in der Versammlung. Ich bin hier und ich möchte von Gott empfangen. Wenn wir jemanden besuchen, das hat sich so eingebürgert, dann bringen wir eine Gabe mit. Wenn uns Leute, die länger nicht bei uns waren, besuchen, dann kommen sie mit einer Flasche Wein oder mit einem Blumenstrauß oder mit Pralinen. Und wenn wir irgendwo hingehen, haben wir auch irgendwas, also wenn man sich länger nicht gesehen hat, ne, im Gepäck. Und eine Flasche Wein kostet etwas. Und ich bezahle mit meinem Geld, ich kaufe diesen Wein. Und in dem Moment habe ich weniger im Portemonnaie. Das Geld ist gestorben für mich, was ich ausgegeben habe, oder? Es ist gestorben für mich. Ich kann da nicht mehr drüber verfügen. Das Geschenk, was ich weitergebe, ist für mich gestorben und es ist eine Gabe für eine andere Person. Das ist ein Opfer, ein Geschenk. Und ich sagte ja, wer eine Freundschaft zu jemandem aufbauen will, dann muss er sich opfern. Es ist nur möglich, wenn ich diese Zeit nicht für mich verbringe, sondern mit der Person, die ich befreundet haben will. Was habe ich hier geschrieben? Eine Freundschaft zu jemandem aufzubauen ist nur möglich, wenn ich aus meiner Bequemlichkeitszone herauskomme, wenn ich dafür mein Privatleben aufgebe, ist das das Opfer, das ich dieser Freundschaft bringen muss. So, und dann habe ich, was ich schon gesagt habe, ich will es nochmal vorlesen, was ich hier aufgeschrieben habe. Einige Gedanken, die ich hier äußere, habe ich aus dem Buch von Don Potter, Facing the Wall. Ja, im Lobpreis habt ihr vielleicht mal gesehen, dass Daniel sich umgedreht hat und die Wand betrachtet hat. Er macht Lobpreis für Jesus. Ja, Facing the Wall. Also, im Deutschen sagen wir, dass wir jemanden zu Hause besuchen. Im Hebräischen würden wir das Gleiche mit den Worten ausdrücken. Wir nahen uns jemanden. Und wenn wir jetzt von dieser Vorstellung ausgehen, besuchen wir keinen Gottesdienst, sondern wir nahen uns Gott und zeigen unsere Bereitschaft, den Preis für diese Beziehung zu bezahlen. Ich komme, ich will deine Freundschaft, oh Gott. Ich komme, ich bin da, ich will von dir lernen, ich will dich kennenlernen. Ich möchte in Beziehung mit dir sein. Ich will meine Gedanken erneuern lassen. Ich möchte, dass du mein Leben durchdringst. Ich bin hier, weil ich in deinem Leben sein will. Ich opfere mich. Ja, und ich kann jetzt nicht zu Hause schön einen Ausruhsonntag haben, weil ich in der Gemeinschaft mit dir sein will, oh Gott. Das ist der Preis. So, und jetzt lasst uns mal betrachten, da gab es Gott, nachdem Adam und Eva aus der Gemeinschaft mit Gott gefallen waren, waren sie, sie waren auch schon vorher nackt, aber die Herrlichkeit Gottes hatte sie gekleidet und die Herrlichkeit Gottes war weg und sie sahen, dass sie nackt waren. Und was machte Gott? Er opferte für Adam und Eva ein Schaf, ein Lamm, ein Schaf und sie bekamen die Felle. Das heißt, da floss das erste Blut, das Gott opferte die Tiere, damit Adam und Eva sich bekleiden konnten mit dem, was Gott für sie geopfert hatte, mit dem Fell dieser Tiere. So, und dann bitte mal auf die Leinwand 1. Mose 4, Abvers 3 bis 5. Da heißt es: Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Wenn jemand finster seinen Blick senkt, dann können wir davon ausgehen, dass in dem Herzen jenes Menschen etwas nicht stimmt. Und ich sehe oftmals auch im Gottesdienst, dass wenn jemand nicht einverstanden ist mit dem, was hier getan wird oder gesagt wird, dass er finster seinen Blick senkt. Und wenn du das merkst und du deinen Blick mal senken solltest und merkst, dass da irgendetwas in deinem Herzen ist, was nicht in Ordnung ist, was in Richtung Rebellion geht und Besserwisserei und Eifersucht und Neid, warum wird jetzt die Person gesegnet und ich nicht und was weiß ich, und du merkst, oh, ich habe ja meinen Blick gesenkt, dann erinnert dich der Heilige Geist, dass du aus deiner Herzensverfassung herauskommen sollst und nicht diesen Gedanken folgen sollst, die der Feind dir eingibt. Da kommen wir gleich noch zu. Ich sage schon mal vorab, Gott sagte zu Kain, ja, wenn du deinen Blick senkst, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. So, nun, wenn man mal zwischendurch den Blick senkt und wieder, weil man eingeschlafen ist, das ist eine ganz andere Geschichte, ne? Das ist mir auch schon öfter passiert und habe immer gehofft, dass der Prediger das dann nicht merkt. Ja, der Kirchenschlaf ist ja einer der besten, ne? Dass man entspannt richtig, und nur mir passiert es manchmal beim Buchlesen. Ich merke gar nicht, dass ich plötzlich eingeschlafen bin. Und dann wache ich auf, huch, wo bin ich? Kennt ihr vielleicht auch, ne? Und das möchte ich nicht, dass mir das hier passiert und ich dann so langsam vom Stuhl abgleite und dann auf dem Boden liege. Das wollen wir natürlich nicht. Halleluja. Gut. Ja, diese Geschichte von Kain und Abel. Hebräer Kapitel 11, Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. 4, Hebräer 11, Vers 4. Also, Abel opferte, aber auch Kain opferte. Und Abel opferte von den Erstlingen seiner Schafe. Ich gehe davon aus, dass er ein Lamm geopfert hat. Ja, und Kain hat von den Früchten seines Feldes geopfert. Und da steht, dass Kain nach langer Zeit geopfert hat. In 1. Mose Kapitel 4 ab Vers 3. Und Abel hat dann auch geopfert. So, lasst uns mal Schritt für Schritt vorwärts gehen. Ich musste heute Morgen an Abraham denken. Und Abraham war ein sehr reicher Mann. Er war der Reichste in seiner Gegend dort, wo er lebte. Und Abraham opferte. Er baute in einem Land, welches Gott ihm zugesagt hatte, dass er und seine Nachkommen dieses Land besitzen sollten, baute er Altäre. Hier und da und dort, Anbetungsaltäre. Und ich gehe davon aus, dass er auf diesen Altären auch opferte. So, und dann hatte er den Sohn, den Isaak, und er hörte das Reden Gottes. Und Gott sprach zu ihm, dass er seinen Sohn opfern sollte, den Isaak. Und diesen Sohn hatte er mit 100 Jahren bekommen, und Sarah, deren Leib schon nicht mehr gebärfähig war oder empfängnisfähig war, die war 90, als sie den Isaak gebar, bekam. Und Isaak war ungefähr, ich gehe mal davon aus, 14 Jahre alt, war also kein kleines Kind mehr. Und Abraham sollte nun Isaak opfern. Töten. Was ist ein Opfer? Töten. Töten. Und Abraham war Gott gehorsam. Den Erstling. Er brachte Gott seinen Erstling. Und es ging so weit, dass er ein Altar herrichtete, dass er Holz darauf legte und dann den Isaak, 14 Jahre alt, welches Kind würde sich das heute von seinem Vater gefallen lassen? Keiner, ne? Ich glaube, ich hätte es auch nicht mit mir tun lassen, aber Isaak ließ es zu. Natürlich, Abraham wusste, was das Wort Gottes betrifft, bestimmt mehr als jeder von uns hier im Raum. Er kannte sich aus, er wusste, was Opfern bedeutet. Jesus sagt, wenn das Samenkorn nicht erstirbt, dann bleibt es allein. Dann bringt es keine Frucht. Das Samenkorn muss in die Erde und in der Erde die Wetter mit durchmachen, die Dunkelheit der Erde mit durchmachen. Wenn es regnet, dass das Samenkorn nass wird, wenn es friert, dass es den Frost erlebt, wenn die Sonne scheint, wenn es heiß wird, dass es das Samenkorn die Hitze erlebt, und irgendwann geschieht Folgendes durch die Umstände, welches das Samenkorn in der Erde mit durchmacht. Es macht auf einmal Knack und das Samenkorn geht auf, und aus dem Samenkorn, das ist alles noch im Dunkeln, aus dem Samenkorn wächst der Halm zum Licht. Und der Halm wächst und an Halm die Ehre und in der Ehre die neue Frucht, 30, 60 oder 100-fältig. Ja, weiß nicht, ob es in Deutschland möglich ist, eine Ehre mit 100 neuen Weizenkörnern hervorzubringen. Aber Jesus sagt 30, 60, 100-fältig. Aber wenn es nicht in die Erde gesät wird, das Samenkorn, und nicht stirbt, dann bringt es keine Frucht. Also, es musste sterben in der Erde, das Samenkorn, damit es mindestens 30-fältige Frucht bringt. Und dann musste ich daran denken, Abraham sollte Isaak töten, opfern. Und Abraham wusste Bescheid, ja, das Samenkorn, was nicht in die Erde gesät wird und nicht stirbt, bringt keine Frucht. Es war ein weiser Mann. Und er hat dann seinen Sohn, er wusste natürlich auch, dass er seinen Sohn wiederbekommen würde, wenn er ihn tötet, dass er von den Toten aufersteht. Und das ist alles schon ein Bild hin zu Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Jesus ist gestorben, aber er ist von den Toten wieder auferweckt worden und er lebt und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, des Vaters, mit seinem Auferstehungsleib beim Vater im Himmel. Mit seinem Auferstehungsleib. Er sitzt dort im Himmel zur Rechten Gottes seines Vaters. So. Aber Abraham wurde gehindert von Gott, seinen Sohn zu erstechen, zu töten, zu opfern. Und Gott sagte, da im Dorngestrüpp, da ist ein Widder, das ist das Opfer. Und ich sehe, dass du mich liebst, dass du mir glaubst und dass du getan hast, worum ich dich gebeten habe. Und weil du das getan hast, werden deine Nachkommen so viel sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Vermehrung. Was nicht stirbt, wird sich nicht vermehren. Wenn du das Opfer nicht bringst, in der Versammlung, im Gottesdienst zu sein, dann bleibst du in dem Zustand, in dem du vorher warst und wirst keine Vermehrung an Kraft und Leben und Gedankenerneuerung erfahren. Und dann musste ich an Jesus denken. Er hat sich selbst als Opfer gegeben. Jesus hat sich selbst als Opfer gegeben. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, hat sich töten lassen. Und das ist das Geschenk des Vaters an uns. Jesus am Kreuz ist das Geschenk des Vaters an dich und mich. Das ist seine Liebe zu uns, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat zur Vergebung unserer Sünden. Und nicht nur zur Vergebung unserer Sünden, sondern auch letztendlich, dass wir von den Toten auferstehen, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus war dieses Weizenkorn und das ist gestorben und es blieb nicht allein. Er hat dich und mich dazu gewonnen. Und dann sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, dass wir uns für mit Christus am Kreuz gestorben betrachten sollen und das im Glauben so nehmen sollen. Das heißt also, er hat sich mir gegeben und ich habe mich ihm gegeben. Ich bin das, habe mich geopfert. Als ich noch kein Christ war, aber Jesus schon begann zu lieben, weil ich Jesus betrachtete und seinen Charakter sah, da hatte ich einen Traum und in dem Traum sah ich die Menschenmenge vor mir und hinter mir das Kreuz. Und ich wollte nicht zu der Menschenmenge und ich wollte auch nicht ans Kreuz, weil ich Angst hatte, dass es schmerzt, dass es sehr weh tut. Und im Traum hat mich dann die Menschenmenge gepackt und die haben mich dann ans Kreuz geschlagen. Und es tat überhaupt nicht weh. Okay, du kannst sagen, das war ein Traum, aber ich bin jetzt im 52. Jahr der Nachfolge Jesu. Und in diesen Jahren, fast jeder Tag war ein Opfertag, wo ich mich mit Jesus am Kreuz identifiziert habe und mich selber und mein eigenes Leben in den Tod gegeben habe. Und mir wurde immer mehr bewusst, dass ein Toter sich nicht mehr bewegt. Also die Bibel spricht auf der einen Seite von Menschen, die nicht mit Gott in Gemeinschaft sind und von Menschen, die aus Gott geboren sind und mit Gott in Gemeinschaft sind. Und die nicht mit Gott in Gemeinschaft sind, die nennt die Bibel fleischlich. Und wir Christen haben auch noch fleischliche Züge, aber die sollen wir in den Tod geben. Und das meine ich mit Christus am Kreuz gestorben sein, täglich. Nehmt auf euch euer Kreuz täglich. Also, Kain ist ein Bild für den Menschen ohne Gott, der sich selber meint und sich selber im Blick hat und besitzen will. Und Kain heißt Besitz. Warum sieht es in dieser Welt so aus? Die Menschen wollen besitzen. Das heißt, besitzen meint, ich will etwas haben, Habgier, ja, haben, haben, haben und es dann besitzen und es nicht wieder hergeben. Und nicht wieder hergeben. Nicht opfern, heißt das. Dort in der Geschichte über Kain und Abel heißt es, ich weiß nicht, ob wir es schon hatten, ob ich es schon vorgelesen habe, wenn, dann kommt es noch, aber ich sage es schon mal vorab. Da heißt es, nach vielen Tagen wollte Kain von dem, was er hatte, opfern. Und er opferte, und es war nicht angenehm vor Gott. Warum nicht? Weil es aus seiner Ernte stammte. Und es war kein Erstlingsgut. Wenn ich etwas von meiner Ernte gebe, dann gebe ich etwas ab. Ist auch ein gewisses Opfer, aber ich gebe von dem, was ich habe. Aber wenn ich etwas gebe, das vielleicht das Letzte, wie diese Frau vor dem Opferkasten im Tempel, die das Letzte dort für Gott hineingegeben hatte, das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer. Und in diesem Zusammenhang kann ich breit und lang über den Zehnten geben und über das Opfern sprechen, das will ich aber nicht tun. Aber ich will nur mal den Unterschied zwischen Zehnten geben und Opfern sagen. Den Zehnten gebe ich von dem, was ich bekommen habe. Das ist sozusagen eine Abgabe. Gabe ist auch ein Geschenk, ja, aber die Bibel spricht davon, von allem, was Gott wirkt, was ich bekomme, von dem gibt man den Zehnten. Und die sagt in diesem Zusammenhang, Gott gehört doch dein ganzes Leben, oder? Gehört Gott dein ganzes Leben? Willst du, dass er der Herr deines Lebens ist? Wenn du das willst, dann hast du dich ihm geopfert. Dann ist dein altes Leben tot. Das alte weltliche Leben mit Christus dort am Kreuz gestorben. Und Gott sagt, du gehörst mir ganz. Mir gehört eigentlich 100%. Gehöre ich dir wirklich, dann gehört mir auch all das, was du hast. Ist doch logisch, ne? Unser Haus gehört Gott, unser Auto gehört Gott, weil Karin und ich, wir gehören Gott. Er ist unser Vater, also ihm gehört alles, was wir haben, weil wir ihm gehören. Und nun sagt Gott, okay, ihr bekundet, dass euer ganzes Leben, euer ganzes Sein mir gehört, indem ihr mir den Zehnten von dem gebt, was ihr erhalten habt. Damit bekundet ihr, dass euer ganzes Leben mir gehört. Versteht ihr? Euer ganzes Leben mir gehört. Ihr könnt mit den 90% machen, wenn ich das jetzt sage, dann stimmt das nicht ganz, was ihr wollt. Das ist nicht richtig, weil wir ja nur tun wollen, was Gott will. Ja? Und von diesen 90% dürfen wir opfern. Opfern. Wenn du dein Portemonnaie fragst, soll ich jetzt diesen 50-Euro-Schein in den Korb hineintun? Dann sagt das Portemonnaie nein. Nein. Guck doch mal, wie wenig da drin ist. Und jetzt gibst du auch noch den 50-Euro-Schein, den hast du ja noch weniger. Was soll denn morgen werden? Da brauchst du doch das Geld. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Das ist wie mit dem Samenkorn. Wenn du den 50-Euro-Schein opferst, dann hast du ihn nicht mehr. Dann bedeutet das, für dich ist dieses Geld gestorben, tot. Und was passiert? Der Schein, der geht woanders hin, hoffe ins Reich Gottes und wirkt Segen für Jesus. Aber was geschieht? Da vergammelt nicht der 50-Euro-Schein im Korb und macht plöpp und geht auf und dann sprießt da ein Geldbaum raus. Und nein, es geschieht etwas in deinem Leben. Immer wieder haben wir das so erlebt. Ja, es kommen noch größere finanzielle Bedrängnisse. Wir haben geopfert, dann geht das kaputt und jenes kaputt. Und das Samenkorn in der Erde, es ist so dunkel hier. Herr, du hast doch verheißen, dass ich 30, 60, 100-fach zurückbekomme. Und wie sieht das jetzt aus? Es ist finster. Ah, jetzt wird es auch noch nass hier und kalt. Oh Herr, ich will nicht mehr in dieser Welt leben. Es macht keinen Spaß. Oh Gott, wo bist du? Ich habe doch die 50 Euro gegeben. Und wie sieht das jetzt finanziell aus? So, dann wird es auf einmal kalt. Und jetzt wird es auch noch kalt im Erdboden. Wo bist du denn? Ich erlebe dich gar nicht mehr. Doch, sagt der Herr, du erlebst mich gerade. Die Wetter gehen über dich. Ihr müsst durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. So steht es in Apostelgeschichte 14 oder 18, egal wo, ne? Und steht auf jeden Fall da. Und dann scheint die Sonne, ja, ich weiß nicht, wann der Halm hervorkommt oder wenn es plöpp macht in der Erde, aber es wird warm und dann wieder nass und wieder kalt und es ist immer noch dunkel. Wie lange soll das noch so weitergehen? Herr, jetzt ist das schon 3 Monate so. Hilfe! Gnade! Und dann macht es plöpp. Das war Gnade, tot. Das Samenkorn ist gestorben, nicht wirklich, ne? Wenn es ganz gestorben wäre, vergammelt. Nein, nein, es kommt der Halm hervor und der Halm wächst zum Licht. Oh, der Halm ist ans Licht gekommen. Oh, Jesus, ist das schön mit dir. Oh, die Sonne scheint, mir geht es so gut. Halleluja. Ja, ich habe noch keine Frucht gesehen, es ist noch kein Geld gekommen, was ich so dringend benötige. Ich habe doch was geopfert. Aber, ach, und dann plötzlich ist die Sonne weg, Wolken sind wieder davor. Jetzt ist der Halm nicht mehr in der Finsternis der Erde, sondern wächst empor und dann der Wind. Oh, Wind, meine Haare gehen ganz durcheinander. Wann hört dieser Wind auf? Ich mag keinen Wind. Ja, lass dir doch die Haare schneiden, sagt er. Nein. Du hast es mir nicht nur erlaubt, sondern ich habe den Eindruck, dass ich es sogar so haben darf. Halleluja. Dass es ein Zeichen ist. Ich verrate euch. Als ich gläubig wurde, hatte ich ganz lange Haare. Das sind schon an die 40 Jahre her, vielleicht sogar länger, müsste ich jetzt nachrechnen. Und als ich dann in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes kam, bewirkte der Heilige Geist, dass ich Stück für Stück von vielen Dingen befreit wurde, wo ich dran hing und was mich stolz gemacht hat und somit unfrei hielt. Also wenn man unfrei ist, dann hat das mit Stolz zu tun. mich dann Stück für Stück und dann hat er gesagt, ich möchte, dass du mit allen heiligen Wassern gewaschen wirst, dass du auch mal mit kurzen Haaren eine Zeit lang einhergehen kannst. Und dann, Herr, ja, ich höre, ich will tun, was du sagst. Und das war ja nicht das Schlimmste, aber dann hatte ich Geburtstag und dann kam ein Riesenpaket bei uns an und da war ein Anzug drin, ein weißes Hemd mit Krawatte, Unterwäsche war nicht dabei, aber Strümpfe und Schuhe. Und dann sagt der Heilige Geist auch noch, ich möchte, dass du das Sonntag anziehst und in der Gemeinschaft mit Anzug erscheinst. Und dann, ich wollte ja gehorsam sein, dann habe ich das getan. Das war ein Tod, das war ein Opfer, dass ich das getan habe. Ne? Und ich guckte in den Spiegel und kannte mich gar nicht mehr wieder. Und ein Fremder steht da vor mir. Aber ich sollte mit allen Wassern gewaschen werden und gewaschen sein. Ja? Und sollte auch das können, dass ich mit kurzen Haaren und mit Anzug erscheine. Okay, gut. Und dann ging das so 2 Jahrzehnte oder noch länger. Anzug und kurze Haare. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, okay, ich muss jetzt nicht an dem Anzug hängen und auch nicht an den kurzen Haaren. Also lasse ich das mal mit diesem Aussehen. Und ich bin nicht mehr Herr Koch. Ich sollte es auch mal zwischendurch sein. Ja? Aber jetzt ist es so, dass ich jetzt die Freiheit habe, so vor euch zu stehen und zu sprechen. Ja, also es ist so wichtig, dass wir nicht an irgendetwas gebunden sind, dass wir loskommen von dem, was uns gebunden hält. Ja, wir sollen in Freiheit sein. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Freiheit und der sagt, der Geist der Freiheit sagt, tu dies, mach das, lass jenes. Okay, das war so ein kleiner Einschub. Opfer. Jesus hat sich am Kreuz für uns geopfert. Und er starb. Verstehen wir nun, warum Opfern sich schenken meint, was mit Sterben zu tun hat? Wenn ich dir etwas schenke, wie ich eingangs sagte, dann habe ich das nicht mehr, ich muss dafür bezahlen, das Geld ist weg. Da ist nicht nur das Geld gestorben, sondern auch etwas in mir. Ich habe losgelassen. Und das Wort Gottes sagt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Abraham verstand es zu opfern und deswegen war er einer der reichsten Männer zu seiner Zeit. Und hatte dann, weil er seinen Sohn Gott hingab, Gott wollte gar nicht, dass er ihn wirklich tötet, aber er wollte das Herz von Abraham sehen, ob er in die Richtung geht und das macht. Und weil er seinen Sohn, das war das Opfer, das war das Samenkorn, ja, gegeben hat. Und diese Saat ist aufgegangen und Isaak bekam Jakob und Esau. Und Esau wurde auch ein Volk, und Jakob bekam 12 Söhne. Und aus diesen Söhnen wurden 12 Stämme. Und diese 12 Stämme, die wurden sehr viel. Und und die haben sich auch über die Erde verstreut. Und es kann gut sein, dass wir Blut von Abraham in uns haben, durch diese 12 Stämme, weil das Blut den Kindern Jakobs hat sich unter die Völker gemischt. Das heißt also, Abraham wurde sehr reich an Nachkommen, weil er seinen Nachkommen Gott gegeben hat, geopfert hat. Und was er stirbt, erwacht zum Leben. Das Saatkorn, Weizen nehmen wir wieder, stirbt in der Erde, das ist wirklich, das vergammelt in der Erde, aber da werden Wurzeln raus, aber es geht in die Höhe, in die Ehre, und in der Ehre sind die Früchte der gleichen Art. So, in Bezug zu Geld, wir haben das immer wieder erlebt. Wir haben geopfert, haben gleich danach nicht das erlebt, was wir erwartet haben, sondern litten weiter, vielleicht noch ein bisschen extremer als vorher. Und dann plötzlich, plopp, war das Geld da, was wir benötigten. Also, ich meine, ein Bauer ist sehr weise. Ja, der hat eine Ernte und das, was er geerntet hat, das verzehrt er nicht alles, sondern hebt sich etwas auf, vielleicht den Zehnten. Wenn wir einen Zehnten Gott geben, dann bekunden wir damit, mein Leben gehört dir, mein Leben gehört dir. Und ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Also ich futtere nicht den Zehnten für mich weg, sondern gebe ihn Gott. Und das ist die neue Saat. Und vertraue ihm, dass er eine neue Ernte gibt. Ich weiß nicht, wie viel ein Bauer von seiner Ernte beiseite legt, um es dann zur gegebenen Zeit neu in den Boden einzusehen. Aber er weiß, alles, was ich hier jetzt ausstreue, das stirbt im Boden. Und weil es stirbt, kommen neue Halme hervor und an den Halmen Ehren und in der Ehre die Frucht. Verstehen wir ein Lebensprinzip? Der muss opfern. Der muss opfern, damit er Neues bekommt. Und Jesus war dieses Samenkorn und es erstarb am Kreuz. Und du bist eine Frucht und ich bin eine Frucht, die er bekommen hat dadurch. Ne? Ist das nicht wunderbar? So, und nun möchte unser Gott, dass wir unser Leben dahingeben, denn Jesus hat gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren oder bleibt allein. Aber wer sein Leben gibt um Jesu willen und um des Evangeliums willen, der wird sein Leben erhalten oder wird es bekommen. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Und das hat mit Glauben zu tun. Glaube ich Gott? Wenn ich ihm glaube, dann tue ich, was sein Wort sagt, und werde bereichert, obwohl es zuerst so aussieht, als ob ich ärmer geworden bin. An dieser Stelle erzähle ich nochmal von einem großen Wunder, von einer großen Ernte, die Karin und ich hatten. Es sind viele Jahre her, in den Anfang der 90er Jahre. Wir sind in Schulden gekommen und ich habe dann einen Job noch nebenbei gehabt und habe mir 500 D-Mark verdient dadurch. Ich weiß nicht mehr, wie viel Schulden wir hatten, vielleicht 8.000 D-Mark. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt diese 500 D-Mark nehme und meine Schulden damit abzuzahlen, dann habe ich immer noch 7.500 Euro Schulden. Das macht fast keinen Unterschied, habe ich gedacht. Also ich benötige deine Hilfe, oh Gott, und dann hörte ich, wie der Heilige Geist mir sagte, ich solle diese 500 D-Mark opfern. Und er hat mir genau gesagt, wie ich vorgehen soll. Und er hat mir ein Missionswerk gezeigt, hier in Deutschland. Die haben Juden geholfen, zurückzukommen nach Israel. Juden geholfen, unter anderem aus der Sowjetunion, damit sie zurückgeführt werden nach Israel. Und der Geist Gottes sagte, überweis diese 500 D-Mark diesem Werk, Hilfswerk Und somit hilfst du diesem Werk, dass sie Juden helfen können. Und ich sollte auf der Überweisung schreiben, Schuldentilgung. Und dann habe ich das gemacht. Ich war eins mit Karin. Und ich weiß nicht, was dann alles geschah. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber es kam ein Tag. Ich war in einer anderen Stadt. Und da kam eine Person auf mich zu, weiter weg von hier. Und übergab mir einen Briefumschlag mit 500 D-Mark-Scheinen. Insgesamt waren es 50.000. Und sagte, das ist nicht für die Gemeinde, das ist für Karin und für dich. War hundertfältig. Hundertfältig. 500 geopfert, in den Tod gegeben und hundertfältig bekommen, 50.000 D-Mark. Und dann haben wir damit die Schulden abbezahlt, haben den Zehnten davon gegeben und haben geopfert. Und dann konnten wir Karin noch ein neues Auto kaufen, kein neues, es war ein gebrauchtes Auto. Wir wollten wieder einen VW Golf uns anschaffen und der Heilige Geist sagte, einen gebrauchten, ne? So viel war nicht mehr übrig von den 50.000, dass wir ein neues Auto hätten kaufen können. Und dann sagte der Geist Gottes, vertrau mir doch, es muss kein VW Golf sein. Fahrt doch mal zu einem BMW-Händler und schaut euch die BMWs an. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir da ein BMW gesehen, das war ein Dreier. Und der hat so an die Richtung 18.000 D-Mark gekostet und den haben wir dann gekauft. Und der Herr sagte, ihr werdet nicht mehr Geld aufbringen müssen für Reparaturen und für die Haltung, als wenn ihr einen VW Golf gekauft hättet. Wir hatten schon unsere Erfahrungen mit VW Golf, ja, und die waren oft in der Werkstatt und wir waren nicht so zufrieden. Wir sollen doch größer denken und herauskommen aus Klein- und Volksdenken. Unser Gott möchte uns doch erheben, aber wir müssen das Opferprinzip kennen und nach dem Opferprinzip handeln und das dann mit Gebet unterstützen, wenn wir geopfert haben, dass auch wirklich diese Frucht hervorkommt. Ja, Halleluja. Und ich muss auch jetzt nochmal sagen, wenn du das genauso machen willst, wie wir das getan haben, dann werdet ihr keinen Erfolg haben. Es ist wichtig, dass ihr selber den Herrn fragt, was sollen wir tun als Familie oder was soll ich tun, wenn du alleine bist? Ich bin in der Not, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich opfern, um aus dieser Situation herauszukommen. Und dann, wenn du ernsthaft betest, dann sagt er dir, was du tun sollst. Vielleicht sagt er ja, mach das so, wie Bernd und Karin es gemacht haben. Aber nur dann macht es, wenn der Herr wirklich das so gesprochen hat. Weil unser Gott ist nicht in seinem Denken kleinkariert. Der hat so viele Ideen und auch für dich hat er eine Idee bereit, ja, und die teilt er dir mit. Und wenn du nach dieser Idee handelst, dann opferst du und dann stirbt das, was du da geopfert hast. Und es kommt Frucht hervor der gleichen Art. Ich meine, das dient unserem Verstand, was ich hier sage, dass wir das Opferprinzip mehr verstehen können. Einerseits, aber andererseits soll es auch Glauben in dir bewirken. Ja, Verstand und Glauben gehören zusammen. Okay. Also, am Beispiel von Kain und Abel können wir lernen, was es heißt, den Preis dafür zu zahlen, uns Gott zu nahen. Kain gab sein Opfer von dem Überfluss seines Ertrages, nicht von den Erstlingsfrüchten. Und es heißt, Vers 3, 1. Mose 4, Vers 3, nach etlicher Zeit. Er brachte das Opfer am Ende der Erntezeit, als alles vorbei und der Ertrag gezählt worden war. Es tut ja nicht weh, von den 100.000, die ich verdient habe durch meine Arbeit, mal 1.000 Euro abzugeben. Das ist ein Opfer, aber es ist schon fast kein Opfer. Ne? So, und das war so die Haltung von Kain. Ich habe eine gute Ernte gehabt und von dieser Ernte gebe ich meine Schaufel voll Korn dem Herrn und opfere es ihm. Jedoch die richtige Zeit, um Gott unseren Dank auszudrücken, ist nicht am Ende aller Dinge, sondern vielmehr am Anfang. Ist nicht dann angesagt, wenn die Ernte eingefahren ist, sondern bevor die Ernte beginnt. Das ist ein Opfer und das tut auch weh. Das heißt, dann begeht man einen Glaubensschritt. Einen Glaubensschritt. Kain und ich sind diesen Glaubensschritt gegangen, als wir diese 500 D-Mark nicht zum Schuldenabzahlen genommen haben, sondern in ein Hilfswerk hineingegeben haben, das wieder anderen hilft. Das tat weh. Wir hatten danach immer noch diese vielleicht 8.000 D-Mark Schulden. Und die 500 waren auch weg. Ne? Kann man denken. Ne? Aber wer glaubt, dass Gott ist, der alles sieht, der genau weiß, wie viele Haare du auf deinem Haupt hast, wenn du glaubst, dass er ist und vergilt und bewirkt, ja, dass das, was wir geopfert haben, was wir ausgesät haben, kann man auch sagen, dass er das vermehrt wieder zurücksendet. Ich habe darüber in Indien gesprochen, vor ganz armen Pastoren. Jutta war mit, Karin war mit, war noch jemand mit? Und wir haben die Armut der Pastoren gesehen. Ein Pastor, der in seinem kleinen Kirchenraum, da übernachteten die, und hinter der Kirche unter so einem Dach, das war offen, da hatten die ihre Küche. Ganz arme Verhältnisse. Und wir haben da ungefähr 10, 15 Pastoren gehabt und vor denen habe ich Zeugnis gegeben, wie Karin und ich durch Opfern, durch Geben, durch Aussehen ist Opfern, herausgekommen sind aus grober Armut. Stück für Stück. Ich habe viele Geschichten erzählt und die waren so begeistert darüber. Ich habe ihnen gesagt, wir wären nicht hier und wir hätten euch nicht helfen können, wenn wir nicht diese Schritte gegangen wären des Opferns. Und das hat nicht nur Karin mich gesegnet, sondern die ganze Gemeinde gesegnet. Dieser ganze Komplex, den haben wir 1997 gekauft und mit Umbauten hat das ganze Ding 1.150.000 D-Mark gekostet. Und wir konnten bis heute immer bezahlen. Das heißt, wir wurden zuerst gefragt und gefordert zu opfern, damit wir ein Segen sein, einen größeren Segen sein konnten. Gott lässt sich nicht spotten, schreibt der Apostel Paulus. Das, was der Mensch aussät, opfert, in den Tod gibt, das wird er ernten. Warum sage ich das? Damit wir ein größeres Verständnis des Aussehens, des Opferns bekommen, einerseits, und andererseits anfangen, dann auch das zu tun. Aber tu es, weil du Gott glaubst. Du wirst, wenn du danach handelst, du wirst aufgrund dessen, dass es dann anders läuft, als du denkst, dass da Bedrängnis kommt, dass vielleicht noch, du noch mehr Geld brauchst, um deinen Lebensstandard zu halten. Und dann siehst du nichts mit deinen physischen Augen, dann hörst du nichts von Gott mit deinen Ohren, außer Ermunterung, bleib dran, halte durch, sei geduldig. Du fühlst es nicht, dass Gott am Werk ist. Manchmal habe ich gedacht, aha, jetzt kommt er von der Seite und segnet uns. Wo ich drauf geschaut habe, das war es nicht. Es kam, der Segen kam von ganz woanders her. Und von daher, richte deinen Blick nicht auf Menschen, dass sie den Segen Gottes zu dir bringen. Richte deinen Blick nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Du wirst es aber nicht mit deinen physischen Augen sehen, sondern mit den Augen des Geistes. Das ist Glauben, wenn man mit den Augen des Geistes sieht. Du spürst es nicht, dass der Segen zu dir unterwegs ist. Du fühlst es also nicht. Du riechst es nicht. Du schmeckst es nicht. Mit unseren fünf Sinnen nehmen wir unsere Umwelt wahr, aber nicht die Welt des Geistes. Und deswegen spricht die Bibel von Glauben. Du musst Gott glauben. Glauben, was er gesagt hat. In der Bibel steht, was er gesagt hat. Der hat so wunderbare Zusagen gegeben. Und wenn du diese Zusagen für dich nimmst und sagst, ich glaube jetzt, was Gott da gesagt hat, dann wirst du nichts davon sehen, dann wirst du nichts davon hören, dann wirst du nichts davon schmecken, dann wirst du nichts davon riechen, dann wirst du nichts davon fühlen. Und dann sagst du, oh, hat ja alles keinen Zweck gehabt, dass ich hier jetzt mich aufgemacht habe, zu glauben, was Gott gesagt hat. Ich erinnere, das Samenkorn, was im Boden ist, in der Erde, im Dunkeln, es ist im Dunkeln, es wird nass, es wird kalt, es wird warm und dann wird es wieder nass und so weiter. Ja? Und es friert ein und das, also du wirst mit deinen Sinnen, wirst du nicht erfassen können, das Wirken Gottes. Es ist wichtig, dass du ihm glaubst. Du hast es gesagt, ich habe dein Wort angenommen, ich zitiere vor dir dein Wort, was du mir zugesagt hast. Das ist das Einzige, woran du dich festhalten kannst, an dem Wort, an der Zusage. Ich erinnere dich an dein Wort, ich will dein Wort erleben, ich habe geopfert und ich will, dass die Saat aufgeht. Und ich will, weil du das auch willst, oh Gott, du willst das ja. Du hast ja das Prinzip des Opferns, hast du ja hervorgebracht. Und ich will es erleben. Und dann plötzlich, Überraschung, plötzlich. Oh, dieser Briefumschlag kam in einer ganz anderen Stadt. Und ich hatte überhaupt nicht mit 50.000 D-Mark gerechnet. Plötzlich war es da. Überraschung! Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass es aus der Richtung kommt, der Segen. Vielleicht hast du Ähnliches erlebt. Ja, es geht aber nicht nur um Geld. Ne? Wenn du geliebt werden möchtest, hab Gemeinschaft mit dem, der die Liebe ist. Und Gott ist die Liebe. So steht es geschrieben, Gott ist Liebe. In ihm ist kein Hass. In ihm ist nur Liebe, weil er selber die Liebe ist. Und du nahst dich ihm und betest um Liebe. Und er gibt gerne Liebe. Und dann kommst du in eine Situation, wo die Liebe, die du empfangen hast, du weitergibst. Und in dem Moment wirst du vielleicht sogar noch getreten für deine Liebe. Ne? Wirst du vielleicht noch angegangen und schlecht behandelt. Und was bedeutet das? Nichts anderes als die Liebe, die du gegeben hast, die hast du weitergegeben und in dir ist sie gestorben. Und warum ist sie gestorben? Damit du ein größeres Maß an Liebe empfängst. Was du gesät hast, hast Liebe ausgesät, ja, wirst mehr Liebe empfangen. Genauso ist das mit Frieden, mit Freude, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Barmherzigkeit, mit Geduld, mit Treue und mit der Kraft, sich beherrschen zu können. Ne? Oft erlebt, Liebe weitergegeben und dafür eine von Latz bekommen. Ne? Aber Gott ist Liebe, Halleluja. Und also von daher lasst euch nicht enttäuschen, gebt, dann wird euch gegeben werden. Geben ist immer erstmal weniger, danach hast du weniger. Aber Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Vers 38, denke ich, wer gibt, dem wird gegeben werden, ein volles, gedrücktes und gerütteltes Maß, überfließend. Na, ist es Lukas 8 oder Lukas 6? Ja, Lukas 6, Vers 38. Denn wer sein Leben erhalten will, ja, das hatten wir schon. Da heißt es, gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Lukas 6, Vers 38. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Und Psalm 50, Vers 23 heißt es, nach der Luther-Übersetzung, wer Dank opfert, also dir geht es vielleicht nicht gut, aber hast körperlich nicht gut, hast Gesundheit gebeten und dir geht es immer noch nicht gut und bist immer noch krankheitlich angeschlagen. Wer Dank opfert, du kennst das Wort, dass Jesus unsere Krankheit am Kreuz getragen hat und uns dafür seine Gesundheit gegeben hat, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Du kennst das Wort. Dass Jesus gekommen ist, um zu heilen und erlebst ganz was anderes. Und wenn du in dem Moment Danke sagst, dass du mich geheilt hast, danke, dass du mich geheilt hast, danke, dass du mich versorgst, ja, danke, dass ich erhalte, was ich benötige, ja, ich habe geopfert, ich danke dir. Wenn wir das tun, obwohl die Gesundheit noch nicht da ist, da heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Also der Dank ist ein Opfer. Man denkt, ach, so ein Blödsinn, wofür soll ich hier danken? Ich habe ja immer noch das Problem in meinem Körper. Ich bin noch nicht plemplem. Ich danke doch nicht für etwas, was ich nicht habe. Doch der Glaubende hat. Ich glaube, dass ich durch Jesu Wunden geheilt bin. Das heißt also, in der Vergangenheit am Kreuz ist meine Heilung mir gegeben worden, dass ich geheilt bin. Und wenn ich das glaube, dass ich geheilt bin, obwohl die Symptome noch da sind, und ihm dann danke, dass er mich geheilt hat, dann wird ein Weg gebahnt, auf dem das Heil Gottes zu mir kommt. Da heißt es im Psalm 50, Vers 23 in der Elberfelder Übersetzung, wer Dank opfert, verherrlicht mich, bekundet damit, dass er Gott glaubt und bahnt einen Weg. Der Dankopfernde bahnt einen Weg. Ihr Ihn werde ich das Heil Gottes, Gottes Rettung sehen lassen. Wer den Weg bahnt durch Dankopfer, der wird das Heil Gottes erleben, sehen. So, jetzt nochmal zurück zu Kain und Abel. Nachdem Kains Opfer keine Gnade gefunden hatte, gab der Herr ihm Anweisung, wie er ihm ein angenehmes Opfer bringen konnte. Kain war eifersüchtig auf Abel. Abels Opfer war angenommen worden. Abel opferte ein Lamm, das war prophetisch, schon auf Jesus hin, denn Jesus ist das Lamm Gottes. Ja, er brachte das rechte Opfer, das Lamm. Ja, und 1. Mose 4, Vers 7, und ich lese schon ab Vers 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Darüber sprach ich ja vorhin. Ja, also wenn jemand finsteres Gesicht hat und das Gesicht nach unten senkt, wird gerade an eine Person erinnert, die war nicht mehr mit der Gemeinde einverstanden und die saß dann im Gottesdienst und hatte das Gesicht gesenkt und es war schon verfinstert. Das heißt also, man kann an den Angesichtern sehen, was los ist, wenn man geschult ist, wenn man das Wort Gottes kennt. Das Wort Gottes gibt Einsicht. Zum Beispiel während der Corona-Zeit las ich das Wort aus den Sprüchen: Wer seinen Mund zusammenkneift, der hat das Böse schon vollbracht. Und dann sah ich ein Foto von Bill Gates. Und auf diesem Foto sah ich, dass Bill Gates die Lippen zusammenbiss, zusammenpresste. Und was sah ich da? Oh, er hat das Böse schon vollbracht. Und er war einer der Hauptprofiteure an dieser ganzen Impfgeschichte. Der hat zu seinen Milliarden dann noch ein paar Milliarden dazu gewonnen. Also, wenn man die Bibel liest, dann weiß man die Angesichter der Menschen zu deuten. Die Bibel gibt darüber Aufschluss. So. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht oder das Richtige tust, erhebt es sich, dein Haupt, dann erhebt es sich. Durch Sündenvergebung, durch das Blut Jesu gereinigt, erhebt sich das Haupt. Mir ist meine Sünde vergeben. Halleluja. Erhebt sich das Haupt. Und dann sagt Gott weiter zu Kain, wenn du aber nicht recht tust, wenn du das Verkehrte tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und da wurde ich an Römer Kapitel 6, Vers 14 erinnert, wenn die Gnade über dir ist, dann kann die Sünde nicht über dein Leben herrschen. Gott hat uns durch Jesus Christus Gnade gegeben. Und die Gnade, ja, die wollen wir über uns haben. Und wenn die Gnade über uns ist, dann findet die Sünde keinen Raum mehr über uns und kann nicht über uns herrschen. So, und das hat Gott dem Kain gesagt. Und er hatte miese Gedanken seinem Bruder gegenüber, eifersüchtige Gedanken, neidische Gedanken. Abel ist bei Gott anerkannt, Abel ist von Gott angenommen, Abel geht es gut. Ich habe zwar großen Segen all der Feldfrüchte, die ich geerntet habe, aber mir geht es nicht gut. Gott hat mein Opfer nicht angenommen. Man kann auch sagen, das einzige Opfer, welches Gott gefällt, mit dem wir zu Gott Vater kommen, ist Jesus am Kreuz. Das Lamm, das Lamm. Das heißt, ich komme zur Himmelstür ich sage das mal so bildlich, nicht, weil ich so ein guter Mensch bin und nicht getötet habe. Also ich gewisse Dinge kann ich nicht aufzählen, weil ich die getan habe. Ja, was weiß ich, was ich noch für Gutes aus den Ecken meines Lebens heraus poolen kann und komme dann zu Gott. Hier, guck doch mal, wie gut ich bin. Gilt nicht. Dieses Opfer ist ein Kainsopfer und es wird bei Gott nicht angenommen. Ich komme zur Himmelstür und sage, ich erbete Einlass, ich komme mit dem Opfer Jesu am Kreuz. Das ist mein Opfer. Das habe ich gebracht. Ich bin einer, der mitschuldig war am Tode Jesu. Ich bin nicht besser wie die, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Ich habe dieses Opfer gebracht. Jesus ist das Opfer. Und Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Und Jesus hat mir Gnade gegeben. Und dann geht die Tür auf. Das ist bildlich gesprochen. Ich bin ja schon beim Vater. Wir sind ja schon dort beim Vater. Ja, wir müssen nicht mehr durch irgendeine Tür gehen. Jesus am Kreuz ist ja die Tür. Aber um uns das mal so vor Augen zu malen, weil wenn man das weltlich betrachtet, dann wird da immer eine Himmelstür gezeigt und Petrus steht dann da und lässt nicht unbedingt jeden rein. Ne? Das ist Quatsch. Aber ich bin beim Vater mit dem Opfer Jesu. Ich habe das Lamm mitgeopfert. Jesus ist das Opfer. Ich bin schuldig, aber Jesus, das Opfer, hat mich schuldlos gemacht. Das steht im Hebräerbrief, Gott gedenkt nicht mehr an meine Sünden. Und wenn er nicht mehr an meine Sünden gedenkt, dann sieht er mich so, als ob ich nie gesündigt hätte. Und das aufgrund des Opfers, welches Jesus am Kreuz für mich war. Ist das nicht wunderbar? So, und wenn wir das in die Tiefe hinein verstehen, dann werden wir das Wort, welches in der Bibel steht, dass Gott uns mit seinem Sohn auch alles andere geschenkt hat, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Das heißt also nicht nur, dass wir gerettet sind und bei dem Vater im Himmel sind, der heilig ist, rein ist, ohne Sünde ist, sondern wir haben mitgeschenkt bekommen, was wir hier zum Leben auf Erden benötigen. Und dann steht da sogar noch in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3, dass wir auch geschenkt bekommen haben, was zum göttlichen Wandel dient. Und wenn du fragst, was ist denn ein göttlicher Wandel, dann betrachte Jesus, lies die Evangelien und betrachte Jesus. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du den göttlichen Wandel. Und wir sollen so sein, wie Jesus ist. Und im Geist sind wir es, aber das muss sich noch übertragen in unsere Seele, was wir sind, und durch unseren Körper wirksam werden. Wir sind in diesem Prozess. Halleluja. So, und Kain kam mit seinen eigenen Werken zu Gott und er wurde nicht angenommen. Abel wurde angenommen, weil er das symbolisch, das Lamm opferte. Und Jesus ist das Lamm für uns. Halleluja. So, und was geschah dann weiter? Kain herrschte nicht über die Sünde. Wer in seinem eigenen Gutsein zu Gott kommt und sein eigenes Gutsein Gott gegenüber opfert, der hat keine Kraft, der Sünde widerstehen zu können. Und er konnte der Sünde nicht widerstehen. Gott sagte an dieser Stelle nichts darüber, wie Kains Opfer angenommen wird, aber er zeigt ihm, wie er selbst angenommen wird. Kain würde angenommen werden, wenn er mit seinem Opfer das Rechte tun würde. Recht meint, aus dem Hebräischen heißt das Tov, und bedeutet so viel wie fröhlich, freudig, unbeschwert sein, fair, in einen Wohlstand kommen. Das heißt, Wir kennen alle die Bibelstelle, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Also wenn wir mit einem Opfer zu Gott kommen, dann ist es wichtig, dass wir ihm glauben, und wer ihm glaubt, hat Freude, und wer Freude hat, gibt das Opfer mit Freuden. Also lasst uns, wenn wir geben, was auch immer, nicht routinemäßig geben, sondern mit dem Bewusstsein, Herr, du segnest mich. Ich opfere jetzt, aber du segnest mich. Der Bauer weiß genau, der ausgesät hat, dass er ernten wird, wenn alles gut geht, ne? wenn die Wetter stimmen, dass er ernten wird. Und im Grunde freut er sich schon darüber, dass er ausgesät hat, dass die Saat im Boden ist. Und er freut sich schon auf die Ernte. Und er deshalb kommt, oder wo er auch seid und opfert und macht, tut es mit Freuden. Also mit dem Bewusstsein, ich werde ja gesegnet. Ich verliere zwar jetzt mein Leben, nicht das Ganze, aber den Teil meines Lebens. Ich verliere es. Wer sein Leben erhalten will, ich wiederhole, der wird es verlieren. Und wer sein Leben gibt um Jesus und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Wer leben will, muss zuvor sterben. Das ist das Prinzip. Ne? Was haben wir gelernt im Jesus-Treff mit Basilea Schlingen, was du Freitag gesagt hattest?
Unser Ich entthronen, also runter vom Thron, das Ich, der Eigensinn, der Eigenwille und die ganzen Wesenssünden, und Jesus auf den Thron setzen. Das Ich muss tatsächlich runter. Das ist ganz wichtig. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, dass wir unser Ich entthronen und Jesus darauf lassen. Dann werden wir leben.
So, und Abel war bei Gott angenommen worden. Er war das im übertragenen Sinn unschuldig, weil er hat das rechte Opfer gebracht. Wir bringen Jesus. Jesus ist das rechte Opfer, ist das Lamm. So, und dann kam Kain und ging mit Abel aufs Feld. Und dann opferte Kain den Abel. Einerseits, ne? Aber Abel war wie das Lamm, könnte man so sehen, ja, wie Jesus. So, und du, der du das Lamm, Jesus, Gott dem Vater als Opfer bringst, bist auch ein Lamm. Und viele Christen werden auch heute noch verfolgt und um ihres Glaubens willen getötet. Und viele auch in Deutschland, wenn sie könnten, würden Christen töten. Das ist so. Die Kains-Menschen hassen die Abel-Menschen. Okay, damit schließe ich. Es ist auch schon viel zu spät geworden. Halleluja. Vater, das, was ich hier in Schwachheit gesagt habe, wirke, dass diese Saat, die ich aussehen konnte, in unseren Herzen aufgeht und uns in das rechte Verständnis bringt, was Opfern betrifft. Ich habe hier in Schwachheit geredet, und lass du es auferstehen in uns in Stärke. Wirke du, ja, dass wir deinem Wort glauben und dass dein Glauben unser Leben einnimmt und dass dein Glaube bewirkt, dass wir entsprechend deines Wortes handeln. Ich danke dir, dass deine Hand auf uns ist, wenn wir jetzt auseinandergehen, dass du uns schützt, dass du uns segnest und bewirkst, dass wir wieder zusammenkommen können. Amen.